Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Sure 103, Al-Asr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal-insana lafi khusr.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei der Zeit. Wahrlich, der Mensch nimmt unentwegt Schaden. Ausgenommen diejenigen, die glauben und tun, was gut ist, und einander ermahnen, sich an das Richtige zu halten und standhaft auszuharren.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen ERIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 7. Juli 2022, gleich dem 16. Tier 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran weist US-Behauptung zurück und sagt, alle Forderungen sind im Rahmen des JCPOA. Bericht: Revolutionsgarden nehmen Ausländer fest, die in Wüsten Irans spionieren. Shamkhani in Armenien. Iran lehnt jegliche geopolitischen Veränderungen in der Region ab. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran weist US-Behauptung zurück und sagt, alle Forderungen sind im Rahmen des JCPOA. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat Behauptungen von US-Amtsträgern über neue Forderungen der iranischen Delegation in Doha-Gesprächen zurückgewiesen und erklärt, die Forderungen der Islamischen Republik seien im Einklang mit dem Abkommen von 2015. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem katarischen Amtskollegen Mohammed bin Abdulrahman al-Thani am Mittwoch in Teheran bekräftigte der iranische Diplomat, dass die Islamische Republik ein gutes, starkes und dauerhaftes Abkommen anstrebe. Entgegen den Behauptungen der amerikanischen Seite in den Medien haben wir keine übermäßigen Forderungen gestellt, die über den Rahmen des JCPOA, des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans, hinausgehen, sagte Amir Abdollahian und fügte hinzu, dass die Forderungen völlig im Einklang mit dem JCPOA stehen. Die Äußerungen von Amir Abdollahian kamen als Reaktion auf den US-Sondergesandten für Iran Robert Malley, der am Dienstag behauptete, Teheran habe bei den Doha-Gesprächen neue Forderungen gestellt. Während der Pressekonferenz am Mittwoch verwies Amir Abdollahian auf Zusicherungen westlicher Seiten bei den Wiener Gesprächen, alle Hindernisse zu beseitigen, die Iran daran hindern, wirtschaftliche Vorteile aus dem Abkommen zu ziehen, und deutete an, dass diese Hindernisse das sein könnten, was die USA als jenseits der JCPOA-Forderungen betrachten. Eines der Themen, auf die wir uns bei den Doha-Gesprächen hauptsächlich konzentrierten, war die Bereitstellung einer wirksamen Garantie der USA für alles, was Iran daran hindern könnte, die vollen wirtschaftlichen Vorteile des JCPOA zu nutzen, fügte der Minister hinzu. Unsere Forderung ist also nicht übermäßig und wir sind auf dem Weg, die Garantien zu erwerben. Die USA sollten sich verpflichten, dass die Islamische Republik Iran alle Vorteile des Abkommens von 2015 erhalten wird. Dies ist es, was die amerikanische Seite nicht zugesichert hat, umzusetzen. Amir Abdollahian betonte, dass Iran guten Willen habe und logische Verhandlungen begrüße und bemerkte, dass das Land auf diesem Weg ernst sei. Bericht: Revolutionsgarden nehmen Ausländer fest, die in Wüsten Irans spionieren. Der Informationsdienst der iranischen Revolutionsgarden hat mehrere Ausländer, darunter den zweithöchsten britischen Gesandten in Teheran, wegen Spionagehandlungen wie der Entnahme von Erdproben in Sperrgebieten festgenommen, sagen iranische Nachrichtenagenturen. Ein von iranischen Drohnen aufgenommenes und am Mittwoch vom Geheimdienst der Revolutionsgarden IRGC veröffentlichtes Video zeigt deutlich, dass die verdächtigen Sperrgebiete mit Schildern, auf denen Zutritt verboten steht, betreten, berichtete die Nachrichtenagentur IRNA. Einer der Identifizierten ist der stellvertretende britische Botschafter, der mit seiner Familie als Tourist in die Shahdad-Wüste in Kerman gereist ist. Aber wie die aufgezeichneten Bilder zeigen, nimmt er Bodenproben, während eine Raketenübung von der IRGC-Luftwaffe durchgeführt wird. Das Video zeigte Gillis Whitaker, stellvertretender Missionschef der britischen Botschaft in Teheran, und seine Familie. Whitaker wurde aus der Stadt, in der er gereist war, ausgewiesen, nachdem er sich entschuldigt hatte, heißt es in dem Bericht. Einer der Festgenommenen wurde als Ehemann des österreichischen Kulturattachés in Iran identifiziert. Er war in ein Dorf im Zentrum von Damran in der Provinz Semnan gereist und hatte Bodenproben in der Gegend genommen. Er sei bereits beim Filmen eines Militärbezirks in Teheran erwischt worden, hieß es in dem Bericht. Der Clip zeigte auch ein Bild eines dritten Ausländers, identifiziert als Masih Zhwalczak, ein Universitätsprofessor in Polen, der Iran als Tourist besuchte. Er ist unter dem Deckmantel eines wissenschaftlichen Austauschs mit einer Universität ins Land eingereist, aber fuhr als Tourist zum Zeitpunkt eines Raketentests in die Region Kerman und Shahdad, wo er Boden, Wasser, Gesteins-, Salz- und Schlammproben nahm. Er ist der Leiter der biologischen und biotechnologischen Abteilung der Kopernikus-Universität in Polen, die mit dem zionistischen Regime in Verbindung steht, berichtete IRNA. Im Mai sagte der iranische Informationsdienst, er habe zwei europäische Staatsangehörige festgenommen, die ein Komplott planten, um Chaos, soziale Unordnung und Unsicherheit im ganzen Land zu schüren. Shamkhani in Armenien. Iran lehnt jegliche geopolitischen Veränderung in der Region ab. Der höchste iranische Sicherheitsbeamte hat betont, wie wichtig es sei, durch intraregionale Zusammenarbeit Frieden und Stabilität in der Region zu schaffen, und erklärt, dass die Islamische Republik jeden Schritt ablehnt, der die regionale Geopolitik verändert. Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans, SNSC, Adi Shamkhani, machte die Bemerkungen am Donnerstag bei seiner Ankunft in Jerewan, um wichtige Gespräche mit hochrangigen armenischen Amtsträgern über bilaterale Beziehungen sowie regionale und internationale Fragen zu führen. Er fügte hinzu, dass sich die prinzipientreue Politik Irans auf den Ausbau der Beziehungen zu regionalen und benachbarten Staaten konzentriere, und stellte fest, dass sein Besuch in Armenien im Rahmen einer solchen Politik stattfinde. Shamkhani erneuerte die Unterstützung Teherans für einen Kooperationsmechanismus im 3+3-Format, der die drei Südkaukasus-Länder Armenien, Georgien und Aserbaidschan sowie Russland, die Türkei und Iran umfasst. Er äußerte die Hoffnung, dass die Gespräche zwischen Armenien und Aserbaidschan auf der Grundlage der Wahrung der territorialen Integrität der beiden Länder zu einem dauerhaften Frieden führen würden. An der Spitze einer Delegation traf der höchste iranische Sicherheitsbeamte am Donnerstag auf Einladung des Sekretärs des armenischen Sicherheitsrates Armen V. Grigorian in Jerewan ein. Shamkhani soll sich mit seinem armenischen Amtskollegen und Ministerpräsidenten Nikol Paschinian treffen. Die Seiten werden die Entwicklung der gegenseitigen Beziehungen in verschiedenen Bereichen und die bilaterale Zusammenarbeit zur Verbesserung der Stabilität und Sicherheit in der Region sowie wichtige regionale und internationale Fragen erörtern. Im Anschluss an den Besuch wird Shamkhani in einige andere Länder der Kaukasusregion reisen. Bericht: Jemeniten werden von strategischer Insel vertrieben, um VAE-Militärbasis zu errichten. Dutzende jemenitische Familien werden gewaltsam aus ihren Häusern auf der Insel Abd al-Kuri, südwestlich der strategisch wichtigen Insel Socotra, vertrieben, um Platz für eine emiratische Militärbasis zu machen, angeblich unter der Aufsicht israelischer Militärexperten. Die Generaldirektion für Fischerei der jemenitischen Regierung der Nationalen Rettung verurteilte in einer Erklärung vom Mittwoch nachdrücklich die Vertreibung der Bewohner der Insel Abd al-Kuri, die Teil des Socotra-Archipels ist und etwa 105 Kilometer südwestlich der Insel Socotra liegt. Die Erklärung stellte fest, dass die Vertreibung von Einheimischen von der jemenitischen Insel als Auftakt zu ihrer Militarisierung und Umwandlung in eine emiratische Militärbasis dient und fügte hinzu, dass der Plan mit einer amerikanisch-israelischen Verschwörung im Einklang steht. Es wurde auch auf die strategische Bedeutung der Insel Abd al-Kuri hingewiesen und betont, dass die Vereinten Nationen und Menschenrechtsorganisationen ihre Verantwortung inmitten der sich dort entwickelnden Ereignisse erfüllen sollten. Die Direktion forderte die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, UNESCO, und Umweltorganisationen auf, angesichts der anhaltenden Zerstörung der Natur- und Meeresschutzgebiete der Insel unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen. Abd al-Kuri gehört zu den wichtigsten Inseln in der Nähe des Horns von Afrika und verfügt über große Wirtschafts- und Ölressourcen. Zwischen dem Jemen und der somalischen Regierung herrscht Streit um die Souveränität der Insel. Syrischer Soldat bei neuem israelischen Militärangriff in der Nähe des besetzten Golan getötet. Berichten zufolge ist ein syrischer Soldat bei einem israelischen Militärangriff auf eine südsyrische Stadt in der Nähe der von Tel Aviv besetzten Seite der Golanhöhen ums Leben gekommen. Die als Farid Fuad Mustafa identifizierte Person wurde am Mittwoch in einem Gebiet in der Nähe seines Hauses im Dorf Hadar in der Nähe der Provinz Ronetra angegriffen, berichteten syrische und arabische staatliche Medien. Der 46-jährige Soldat soll Angehörige der syrischen Armee gewesen sein. Während erste Berichte besagten, Mustafa sei bei einem israelischen Drohnenangriff ums Leben gekommen, sagte Syriens offizieller Sana'a-Sender, er sei durch eine gelenkte Rakete getötet worden, die von einem israelischen Militärstützpunkt auf den besetzten Golanhöhen abgefeuert wurde. Der syrische Soldat wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, er lag dort aber seinen Verletzungen. Am Samstag wurden auch zwei Zivilisten, darunter eine Frau, bei israelischen Raketenangriffen auf Syriens westliche Hafenstadt Tartus verletzt. Die Entwicklungen erfolgten weniger als einen Monat, nachdem ein israelischer Luftangriff auf einige Punkte südlich der syrischen Hauptstadt Damaskus einschließlich des internationalen Flughafens abzielte und erhebliche Schäden an der Infrastruktur und den Start- und Landebahnen verursachte. Der Flughafen war 2 Wochen lang geschlossen und die Flüge wurden am 23. Juni wieder aufgenommen. Seit Anfang 2011, als sich Syrien im Griff einer vom Ausland unterstützten Militanz befand, hat Israel häufig Aggressionen gegen Syrien gestartet, insbesondere gegen die Positionen der libanesischen Hisbollah-Widerstandsbewegung und andere Verbündete der syrischen Regierung im Kampf gegen die Terrorgruppen, die das Land verwüsteten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 30 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 20 Grad, Mashhad 22 Grad, Isfahan 31 Grad, Shiraz 31 Grad und Bandar Abbas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Muslime, insbesondere die Schiiten in Deutschland, sind derweil Repressionen ausgesetzt. Ihre Moscheen und Vereine werden geschlossen. Darüber sprachen wir in unserem Gespräch mit Dr. Yavuz Özoguz, einem deutsch-türkischen Islamexperten. Heute höre Sie den 5. und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastoday.com/de anhören.
Herr Dr. Özoguz, da Sie einige Male in Ihren Ausführungen Israel erwähnt haben, möchte ich Sie fragen, ob Ihnen bekannt ist, dass Israel direkt auf die Entscheidungen der Verantwortlichen in Deutschland Einfluss genommen hat?
Ich habe da keine Kenntnis darüber, aber es ist durchaus bekannt, dass sehr israelnahe Kräfte inzwischen hier den Verfassungsschutz beherrschen. Das ist ja gar kein Zweifel. Es gibt ja Mitglieder des Zentralrats, die an führenden Positionen des Verfassungsschutzes mitarbeiten. Aber das ist, glaube ich, gar nicht der entscheidende Aspekt, sondern viel wichtiger ist auch, wie die Bevölkerung eingestellt ist. Und man muss dazu sagen, der Apartheidstaat geht immer repressiver gegen alle vor, die in irgendeiner Form diese Apartheid verurteilen. Und das betrifft dann tatsächlich nicht nur die Schiiten. Die BDS-Bewegung, die Bewegung zu friedlichen Sanktionen gegen die Israel wird hier total bekämpft. Jeder, der sich in irgendeiner Form positiv dazu äußert, muss genauso damit rechnen, dass sein Konto gekündigt wird. Er muss genauso damit rechnen, dass ihm seine Gemeinnützigkeit entzogen wird und so weiter und so fort, wie die Schiiten es tun. Insofern, dieser Kampf ist also kein Kampf gegen Schiiten allein, sondern für diesen Apartheidstaat. Dieses Apartheidsystem wird mit allen Mitteln unterstützt und geschützt. Aber die Schiiten sind natürlich besonders wichtig für zionismusnahe Kräfte, weil sie letztendlich mit Imam Khamenei irgendwo zusammenhängen. Selbst wenn sie nicht Mukallad von ihm sind, selbst wenn sie nicht direkter Nachahmer von ihm sind. Und diese Befreiungstheologie der Islamischen Revolution, die ja nun absolut nicht gegen Deutschland eingestellt ist, ist eine Gefahr für den Zionismus. Das muss man ja offen zugeben, und entsprechend werden alle Sympathisanten bekämpft. Das ist Fakt, und ich hoffe, dass vielleicht nach diesem Interview auch in den entsprechenden Schaltstellen in der Islamischen Republik Iran das mal bekannter wird als bisher.
Lassen Sie uns zum Schluss kommen und abschließend Sie fragen, wie Sie die Perspektive für Muslime, vor allem Schiiten in Deutschland sehen.
Also die Schiiten in Deutschland müssen nach dem Motto Allah vergibt die Aufgaben aktuell anders agieren, als sie es vorher getan haben. Sie müssen sich auf die spirituelle Erziehung ihrer Kinder konzentrieren. Sie müssen auf die Aspekte von Ashura mehr eingehen, diese Ideologie von Imam Hussein, niemals das Unrecht zu akzeptieren. Solche Dinge müssen sie mehr in den Vordergrund stellen und vielleicht nicht mehr in der aktuellen Politik aktiv sein. Wir sehen eine Zeitenwende in der ganzen Welt. Wir sehen mit der Ukraine-Krise eine Veränderung der ganzen Welt, die nicht an der westlichen Welt vorbeigehen wird. Die westliche Welt wird eine Umwandlung sehen, wie wir sie, ich glaube, seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen haben, auch wenn das hier einige noch gar nicht wahrhaben wollen. Und das Ergebnis ist noch offen. Ja, das Ergebnis ist noch offen. Und in diesem offenen Prozess müssen wir darüber nachdenken, welche Rolle Schiiten hier einnehmen können. Die Rolle der Schiiten muss immer konstruktiv sein. Wir müssen uns für die Bevölkerung einsetzen. Wir müssen uns für ein souveränes Deutschland einsetzen, dass Deutschland befreit wird von diesen Zwängen, dass Deutschland nicht zu einem Bundesstaat der USA wird, wie das aktuell der Fall zu sein scheint. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass Gerechtigkeit herrscht, dadurch, dass wir unseren Kindern das Gerechtigkeitsgefühl vermitteln. Auf Vereinsebene können die Muslime im Augenblick nicht viel machen, außer ihre eigenen gemeinsamen Sitzungen, Duas, Bittgebet-Veranstaltungen, Dua Kumel am Donnerstagabend und ähnliches. Aber alle schiitischen Vereine, aber wirklich alle, und da ist ja das Islamische Zentrum Hamburg ist ja nun das Wichtigste, alle sind von der Schließung bedroht. Und entsprechend müssen sich darauf vorbereiten. Das ist ganz wichtig. Sie müssen sich darauf vorbereiten. Das heißt, wenn die Schließung dann erfolgt ist, dass sie dann nicht ihre Arbeiten einstellen, wie das in Münster und Bremen geschehen ist, sondern auf einer anderen Ebene weiterarbeiten, weil die Jugend, die Kinder in diesem Land brauchen eine gesunde Jugend. Der Bundesfinanzminister hat gerade letztens vor wenigen Wochen gesagt, wir müssen 400.000 Bürger jedes Jahr hier nach Deutschland holen, um den Wohlstand halten zu können. Das liegt schlicht und einfach daran, dass dieses Land keine Kinder mehr kriegt. Schiiten bekommen nach wie vor Kinder, weil sie die Kindererziehung als eine Annäherung an ihren Schöpfer betrachten. Und genau diese Stärke, die wir haben, müssen wir jetzt ausleben, indem wir unsere Kinder erziehen. Jetzt ist eben die Zeit, mehr sich auf die Kinder zu konzentrieren. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen.
Vielen Dank, Herr Dr. Ozogos, für dieses Gespräch.
Vielen Dank auch aus Deutschland.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Reihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Der iranische Astronom und Mathematiker, über den wir zurzeit sprechen, gereicht dem Iran zur Ehre. Wir wollen abschließend noch etwas ausführlicher über seine wissenschaftlichen Errungenschaften und schriftlichen Werke sprechen. Wir haben erfahren, dass der iranische Gelehrte Ghiyasuddin Jamshid al-Kashani im 14. Jahrhundert nach Christus gelebt hat. Ulughbek, ein Abkömmling des bekannten Timurlenk, herrschte in Samarkand, heutiges Usbekistan, und lud al-Kashani ein, dorthin zu kommen, nachdem er von diesem Gelehrten die Sternentabellen Sijragani erhalten hatte. Ulughbek wollte, dass al-Kashani in Samarkand, welches damals ein wichtiges Gelehrtenzentrum war, eine Sternwarte errichtet. Ghiyasuddin Jamshid hat nicht nur entschiedene Mitarbeit bei der Planung und dem Bau der Sternwarte in Samarkand geleistet, sondern auch wertvolle Bücher verfasst. Er fand jedoch 1429 im Alter von nur 42 Jahren in der Sternwarte den Tod. Es besteht der Verdacht, dass Ulughbek seine Tötung veranlasst hat. Nach der Ermordung dieses jungen iranischen Gelehrten büßte Samarkand allmählich immer mehr an seiner Bedeutung für die Wissenschaft ein. Auch die Tätigkeiten in dem Observatorium gingen zusehends zurück und die Sternwarte verlor schließlich ganz ihre Position. Die Forscher sind sich darüber einig, dass Ghiyasuddin Jamshid Kashani mehrere Innovationen auf dem Gebiet der Mathematik einbrachte. Er kannte die Werke seiner Vorgänger, überprüfte sie kritisch und verwirklichte neue Ideen. Dieser iranische Gelehrte aus Kashan war ein großartiger Kenner von Rechnungsmethoden und den anderen in mathematischen Annäherungsverfahren voraus. Al-Kashani kann sogar als der bedeutendste Mathematiker Irans in der islamischen Zivilisationsära betrachtet werden. Er hat einige wichtige neue Dinge in der Mathematik eingeführt. Dazu gehören die Berechnung der Kreiszahl Pi bis auf 16 Nachkommastellen und die Einführung von Dezimalbrüchen. Ghiyasuddin Jamshid al-Kashani zählt zu den wenigen Astronomen, die nie zur Sterndeutung bereit waren, obwohl die Astrologie sehr gefragt war. Er war ein großer Wissenschaftler und hat auf dem Gebiet der Astronomie viele Erfindungen gemacht, zum Beispiel ein Gerät namens Tabaq al-Manatir. Es war ähnlich aufgebaut wie ein Astrolabium und diente zur leichteren Vorhersage von Planetenorten. Als Eingabe dienten Angaben aus Planetentafeln, die in Astronomiebüchern wie beispielsweise seinem Sejrani enthalten waren. In seinem Buch Nuzhat al-Hadaiq beschreibt er die Anwendung des Gerätes. Alle Kaschani-Forscher bestätigen, dass dieser iranische Gelehrte in Nuzhat al-Hadaiq 2 Jahrhunderte vor dem deutschen Astronomen Johannes Kepler erkannt hat, dass die Umlaufbahn des Mondes und des Merkurs die Gestalt einer Ellipse hat. Obwohl er schon mit 42 sein Leben verlor, hat Ghiyasuddin Jamshid al-Kashani zahlreiche Werke für die Wissensdurstigen hinterlassen. Wir stellen nun kurz einige davon vor. Sein Lehrbrief Sulam al-Sama, Leiter des Himmels oder Risala Kamalia, ist in arabischer Sprache und er schloss diese Abhandlung im Jahre 809 nach der Hijra in seiner Heimatstadt ab. Das war 1407 nach Christus und bevor er nach Samarkand übersiedelte. Kashani schreibt in diesem Lehrbrief über Größe und Durchmesser der Erde, des Mondes, der Sonne, Planeten und Sterne und deren Abstand zur Erde. Im Vorwort zu seinem Buch Sulam al-Sama, ebenso wie in dem Buch Miftah al-Hisab, begründet er seine Abhandlung damit, dass er die Mängel und die Meinungsunterschiede seiner Vorgänger hinsichtlich dem Standort der Himmelskörper und ihrer Abmessungen beseitigen wollte. Der Titel eines anderen Werkes von Ghiyasuddin Jamshid Kashani über die Astronomie lautet Mukhtasar dar Ilm Hayat, kurze Abfassung über die Astronomie. Es ist auf Persisch. Al-Kashani schrieb es 1813 nach der Hijra, 1411 nach Christus oder noch früher, als er noch in Kaschan war, und übergab es Mirza Iskandar Bahadur Khan. Das Buch handelt von der Laufbahn und der Bewegung des Mondes, der Sonne und den Sternen und Planeten. Sejrani ist ein weiteres Werk des iranischen Gelehrten über die Astronomie. Es ergänzt den Sejr-il-Khanim. Al-Kashani schrieb es in Kaschan im Jahre 816 nach der Hijra, 1414 nach Christus zu Ende und schickte es dem Timuriden-Herrscher Ulugbek in Samarkand. Mit diesem Werk verbesserte und ergänzte er den Sejr-il-Khani, nämlich die Sternentabellen, die Nasiruddin al-Tusi zusammengestellt hatte. Das Sejr-Khani von Al-Kashani ist auf Persisch und befasst sich im Rahmen von 6 Artikeln mit der Kalenderberechnung, der Trigonometrie und der Anwendung der Mathematik in der Astronomie sowie astronomischen Regeln. Die Berechnungsmethoden, die Al-Kashani in seinem Sejr-Khani beschreibt, lieferten auch die Grundlage für seine späteren Werke über die Trigonometrie und Arithmetik. Ulugbek benutzte den Sterne-Katalog von Al-Kashani als Ausgangsbasis für seinen eigenen Sejr. Wir sollten nun den Begriff Sejr etwas näher erläutern. Unter Sejr werden Bücher verstanden, in denen der Ort der Himmelskörper verzeichnet ist. Solche Bücher enthalten Angaben über den Sonnenauf- und Untergang, die Sichtung des Mondes und bekannter Planeten und Sterne im Laufe des Jahres und von bestimmten Orten aus. Ein Sitch ist ein Katalog mit Tabellen. Die Tabellen dieses Sternkataloges finden für die Feststellung des Standes von Himmelskörpern und ihre Beobachtung Verwendung und dienen dazu, festzustellen, wie lange die Tage und Nächte sind. Mit Hilfe des Sternkalenders kann der Jahreskalender aufgestellt werden und sie dienen zur Orientierung und für astronomische Zwecke. Einige haben sie auch für die Sterndeutung benutzt. In der Vergangenheit hat jeder versierte Astronom und jede Sternwarte einen eigenen Sitch angelegt und die Sternekataloge der Vorgänger überarbeitet. Eine Reihe von diesen alten Sternkatalogen wurden unter dem Namen von Königen oder Befehlshabern geschrieben und es sind Exemplare davon erhalten geblieben. Sie werden in Museen aufbewahrt. Auch in unserer Zeit werden immer noch ähnliche Kataloge angelegt. Sie dienen wissenschaftlichen und astronomischen Zwecken und sind natürlich viel genauer. Vermutlich ist das arabische Wort Sitch eine Ableitung von dem mittelpersischen Wort Sig. Sig bedeutet Sterne in Tabelle oder Jahreskalender. Zu den weiteren kostbaren Werken des Ghiyasuddin Jamshid Kashani gehört das Resale dar Sharh al-Terasat, Lehrbrief über die Erklärung von Geräten zur Himmelsbeobachtung. Dieses Werk schrieb er im Jahre 816 nach der Hijra auf Persisch und überreichte es Sultan Iskandar, dem Gouverneur von Isfahan. In diesem Lehrbrief, den er möglicherweise in Isfahan geschrieben hat, erklärt Ghiyasuddin Jamshid 8 neue Geräte zur Himmelsbeobachtung. Er hatte diese Geräte selber erfunden. Das Buch Nusat al-Hadair verfasste er 2 Jahre später. Er schrieb es in Kashan und verfasste es auf Arabisch. Auch in Nusat al-Hadair beschreibt er den Aufbau von selbst erfundenen astronomischen Geräten. Im ersten und zweiten Anhang dieses Buches erläutert er einige Berechnungen und Beobachtungen und stellt die Hypothese vor, dass die Umlaufbahn des Mondes und des Merkurs ellipsenförmig ist. In Nusat al-Hadair beschreibt er zudem seine Erfindung Tabaq al-Manatir genauer, ein Gerät, welches den Stand des Mondes und der Sonne und 5 Planeten und deren Abstand zur Erde zeigt und mit Hilfe dessen sich Sonnenfinsternisse und Mondfinsternisse voraussehen lassen. Zum Schluss des Buches beschreibt er ebenso das von ihm empfundene Lohe et-Tessalat, ein anderes Hilfsmittel für Himmelsbeobachtungen. In Samarkand schrieb Ghiyasuddin Jamshid Kashani 1827 nach der Hijra, um 1424 nach Christus, sein Buch Risala Muhitya, Lehrbrief über den Kreisumfang. Es war auf Arabisch und zählt zu seinen bedeutendsten Werken. Dieser Lehrbrief behandelt die Berechnung des Kreisumfanges gemäß der klassischen Methode. Historiker, die sich mit der Geschichte der Mathematik in Europa beschäftigt haben, betrachten es als Meisterwerk für Rechenverfahren. Kennzeichnend für das Risala Muhitya ist die Anwendung von einfachen Berechnungsmethoden, die nicht über das Wurzelziehen hinausgehen und zugleich sehr genau sind. Sein mathematisches Werk Miftahul Hisab schrieb Ghiyasuddin Jamshid im Laufe von über 6 Jahren. Er überreichte es im Jahre 830 nach dem Mondkalender in Samarkand dem Timuridenherrscher Ulugbek. Das war zwei Jahre vor seiner Ermordung im Jahre 1832, 1429. Auch Miftah al-Hisab war auf Arabisch und als Lehrbuch gedacht. Es wurde in den iranischen Lehrstätten und den alten theologischen Lehrzentren im Anschluss an das Khulasat al-Hisab, Summa der Arithmetik, von Scheich Bahai gelehrt. Damit, liebe Hörerfreunde, gehen unsere Ausführungen über den iranischen Astronomen und Mathematiker Ghiyasuddin Jamshid al-Kashani zu Ende. Beim nächsten Mal stellen wir eine weitere verdienstvolle Persönlichkeit aus der Geschichte Irans und der islamischen Zivilisationsära vor.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang.
Das geehrte Revolutionsoberhaupt Irans benannte das laufende Sonnenjahr 1401, März 2022 bis 2023 mit dem Motto Produktion wissensbasiert und Arbeitsplätze schaffend. Zu diesem Jahresmotto haben wir verschiedene Beiträge für Sie vorbereitet. In den vorangegangenen Beiträgen wurden Irans Produktionskapazitäten in den Bereichen Landwirtschaft, Zement, Stahl, Petrochemie und Energie beleuchtet. In diesem Programm werden die Produktionskapazitäten des Landes im Bereich Medizin und Gesundheit näher betrachtet. Die Industrie für medizinische Ausrüstung gehört zu den Industrien, die mit der Entwicklung der menschlichen Gesellschaften weitergewachsen sind und sich beachtlich fortentwickelt haben. Der Marktwert medizinischer Geräte liegt bei über 500 Milliarden US-Dollar und die Einnahmen werden voraussichtlich aufgrund des Wachstums einer alternden Bevölkerung sowie der Ausbreitung von Krankheiten wie dem Coronavirus weiter zunehmen. Derzeit haben die USA mit 39% den größten Anteil an diesem riesigen Markt, gefolgt von Deutschland, Japan und China. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass sich der medizinische Sektor schwerpunktmäßig in den Händen der Industrieländer befindet und medizinische Geräte vorwiegend in Industrieländern hergestellt und von diesen exportiert werden. Jedoch hat auch die Islamische Republik Iran in die Produktion medizinischer Geräte investiert, aber das Wachstum dieses Sektors ist noch nicht sehr groß. Derzeit ist Iran eines der wenigen Länder, das bei der Herstellung von medizinischen Einwegprodukten die Grenze der Selbstversorgung erreicht hat. Aktuellen Berichten zufolge arbeiten trotz der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen derzeit rund 510 Unternehmen in diesem Bereich, wobei diese Zahl mit der Entwicklung der wissensbasierten Unternehmen in den kommenden Jahren steigen könnte. Die Wachstumsrate des Marktes für medizinische Geräte in Iran beträgt derzeit rund 9% und liegt damit über dem weltweiten Durchschnitt. Die Kapazität des iranischen Marktes für medizinische Geräte beträgt über 7 Milliarden US-Dollar, von denen etwa 2 Milliarden durch Importe und 5 Milliarden von einheimischen Unternehmen erwirtschaftet werden. Der Export von medizinischer Ausrüstung hergestellt in Iran betrug im Jahr 2017 etwa 24 Millionen Dollar und die medizinische Ausrüstung aus Iran wurde in etwa 55 Länder exportiert. Die hohe Bevölkerungszahl von 82 Millionen, die steigende Lebenserwartung und die höchste Zahl an Krankenhäusern in Westasien gehören zu den Faktoren Irans, die den Bedarf an medizinischer Versorgung und Gerätschaften in Zukunft erhöhen werden. Darüber hinaus erhöht die iranische Regierung jedes Jahr das Budget des Gesundheitssektors. In Iran wächst auch der Gesundheitstourismus und Menschen aus einer Vielzahl von Nachbarländern und Ländern der Region kommen zur Behandlung nach Iran. Iran hat den fünftgrößten Markt für medizinische Geräte in der Region. Das größte Problem für Iran sind jedoch die US-Sanktionen. Während die Islamische Republik ausländische Investitionen im medizinischen Sektor begrüßt, werden diese durch die von den USA verhängten Sanktionen verhindert. Ein großer Teil des medizinischen Bedarfs Irans muss auch durch Exporte gedeckt werden. Aber medizinische Geräte, die auf der US-Sanktionsliste stehen, benötigen für den Export nach Iran eine Genehmigung des US-Finanzministeriums, die von Washington weitgehend blockiert wird. Die pharmazeutische Industrie ist nach der Informationstechnologie und der Öl-, Gas- sowie petrochemischen Industrie die drittprofitabelste und zukunftsträchtigste Branche der Welt. Die weltweiten Arbeitsmitteleinnahmen wurden 2019 auf mehr als 1,15 Billionen US-Dollar geschätzt und sollen bis 2024 auf 1,59 Billionen Dollar steigen. Die USA sind weltweit führend im Pharmabereich und verdienten 2019 mehr als 490 Milliarden US-Dollar. Und Europa lag mit 195 Milliarden Dollar bei den Einnahmen aus der Pharmaindustrie auf dem zweiten Platz. Die Errichtung von pharmazeutischen Fabriken für die Inlandsproduktion 1958 war ein wichtiger Schritt, um die pharmazeutische Industrie Irans zu entwickeln. Trotz der lobenswerten Bemühungen einheimischer Unternehmen, mit multinationalen Unternehmen zu konkurrieren, lag der Puls des iranischen Pharmamarktes praktisch in den Händen ausländischer Unternehmen. Die meisten Aktivitäten der multinationalen Unternehmen betrafen den Import von Arzneimitteln nach Iran und sie stellten nur eine geringe Anzahl von Arzneimitteln in ihren iranischen Niederlassungen her. Den Recherchen des Ministeriums für Gesundheit und medizinische Ausbildung zufolge lag der Anteil der heimischen Produktion in den Jahren vor dem Sieg der Islamischen Revolution am Pharmamarkt des Landes in der optimistischsten Situation bei maximal 25%, während die meisten medizinischen Produkte in Iran unter Lizenz ausländischer Unternehmen produziert wurden. Nach dem Sieg der Islamischen Revolution wurden wichtige Schritte zur Verstaatlichung der pharmazeutischen Industrie des Landes unternommen. Dementsprechend wurden die von den Menschen benötigten lebenswichtigen Medikamente zum Mindestpreis und mit Schwerpunkt auf inländische Produktion bereitgestellt. Die Vervollständigung und Ausstattung der staatlichen Pharmaunternehmen unter neuen Namen kann zu den sehr wichtigen Maßnahmen gezählt werden, welche die Produktion steigerten, um den medizinischen Bedarf des Landes während der Jahre des auferlegten Krieges des Irak gegen Iran zu decken. Als weitere grundlegende Maßnahme zur Erreichung der pharmazeutischen Selbstversorgung kann die Gründung einer Pharmaunternehmen angesehen werden. Inländische Pharmaunternehmen wurden alle im ersten Jahrzehnt nach der Islamischen Revolution gegründet und gelten heute als angesehene Pharmaunternehmen in Iran. Heute werden mehr als 95% der Medikamente von iranischen Spezialisten hergestellt. Viele grundlegende und strategische Arzneimittel werden derzeit im Inland produziert. Auch viele Rohstoffe und Verpackungsmaterialien werden im Land bereitgestellt. Die Pharmaindustrie ist eine der wenigen Industrien, die durch die Sanktionen ein großes Wachstum erfuhren. Iran gehört nun zu den ersten 7 Ländern in diesem Bereich und gilt aus dieser Perspektive als aufstrebende Macht in der Welt. Neben dem medizinischen Sektor erhält der Gesundheitssektor sowohl weltweit als auch in Iran besondere Aufmerksamkeit. Als Beispiel können wir im Bereich Hygiene die Waschmittelindustrie nennen. Waschmittelprodukte zählen zu den Konsumgütern. Konsumgüter sind zum Beispiel Getränke, Waschmittel, Nahrungsergänzungsmittel und einige apothekenübliche Produkte. Nahezu 80% der Weltbevölkerung verwenden Waschpulver und Flüssigwaschmittel zum Waschen und Reinigen. Die zunehmende Bedeutung von Hygiene und Sauberkeit auf der ganzen Welt hat zu einer enormen täglichen Nachfrage nach verschiedensten Reinigungsmitteln und dementsprechend zu einer großen Flut dieser Produkte auf die Weltmärkte geführt. Änderungen des Lebensstils und die hohe Beschäftigung der Familienmitglieder, Beruf, Tätigkeit der Frauen und so weiter sind die Haupttreiber dieses Marktbereichs. Aus diesem Grund wird erwartet, dass der Absatz von Wasch- und Reinigungsmitteln in den kommenden Jahren steigen wird. Die Marktgröße dieser Branche betrug im Jahr 2019 rund 117 Milliarden Dollar und es wird prognostiziert, dass sie bis 2026 mit einem Wachstum von über 70% mehr als 180 Milliarden Dollar erreichen wird. Die USA und China sind die weltweit führenden Hersteller und Exporteure von Wasch- und Reinigungsmitteln. Die erste Produktionslinie für Waschpulver in Iran wurde im Jahr 1953 in Betrieb genommen, was zeigt, dass diese Industrie in Iran eine 70-jährige Geschichte hat. Derzeit gibt es im Land 220 Produktionseinheiten im Waschmittelbereich und mehr als 70% der inländischen Produktion dieser Branche befinden sich im Sitz von 15 großen Unternehmen. Die inländische Produktionskapazität dieser 220 Produktionseinheiten beträgt 4 Millionen Tonnen, aber nur 1,5 Tonnen werden produziert und die Sanktionen sind der Hauptgrund dafür, dass der Rest der Produktionskapazität nicht genutzt wird. Mehr als 98% der Inlandsmarktnachfrage nach Wasch- und Reinigungsmitteln wird von inländischen Herstellern gedeckt. Im Durchschnitt belaufen sich die jährlichen Exporte Irans für Waschmittel und verwandte Industrien auf etwa 400 Millionen US-Dollar. Das Land verfügt voraussichtlich über eine Exportkapazität von 1,5 Milliarden US-Dollar. Eines der größten Probleme der Branche sind die harten Sanktionen, die sie daran hindern, die Produktions- und Exportkapazitäten auszuschöpfen. Obwohl iranische Unternehmen neben den Nachbarländern ihre Produkte auch auf die Märkte der USA, Kanadas und der Europäischen Union bringen konnten, haben Sanktionsbeschränkungen den Export erschwert und es gibt Schwierigkeiten beim Geldtransfer. Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.